Weihnachtspredigtserie, diesmal die Sterndeuter. Und ich sitze immer vor diesen Bibeltexten und frage mich so, die sind doch so Kigo-Geschichten, die man schon tausendmal gehört hat. Gott, was soll ich dazu sagen, was soll ich darüber predigen? Wissen wir denn jetzt schon alles über diese Geschichten? Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichten lese, wenn ich die Bibel lese, zeigt mir Gott neue Dinge, er offenbart mir neue Dinge und das ist so schön, dass ich weiß, er versorgt mich in der Predigtvorbereitung mit dem, was ich brauche und er versorgt uns als Gemeinde mit dem, was wir brauchen. Und ja, heute steigen wir ein in den Matthäus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Also über die Geschichte gibt es ganz viele Theorien. Ganz viel wird darüber philosophiert, ob es dieser Stern gab, ob es diese Sterndeuter gab, wer diese Leute waren, zu welcher Zeit es geschehen ist. Und mich konfrontiert es auch mit Fragen, ob es wirklich möglich gewesen sein könnte, dass ein Stern diese Leute geleitet hat. Und wie kamen sie dazu, nach dem König der Juden zu suchen? Wie gewagt muss es gewesen sein, vor Herodes zu stehen und nach dem König der Juden zu fragen? Und ich stelle mir die Frage, warum diese Geschenke, warum genau diese Geschenke, haben die eine Bedeutung oder was? Ja, warum geben sie ihm die Ehre? Warum kommen sie zu diesem Kind und bringen ihm diese Geschenke? Und als allererstes müssen wir klar feststellen, dass die Sterndeuter nicht gleichzeitig mit den Hirten in der Krippe waren. Ich glaube, wir kennen das oft vom Krippenspiel, dass die Hirten und die Sterndeuter um die Krippe stehen und da das Jesus-Baby ihm die Ehre erweisen. Aber das muss zu einem anderen Zeitpunkt geschehen sein, weil sie später ankamen und es hier nichts heißt davon, dass hier irgendjemand drumherum stand oder noch irgendwelche Hirten da waren. Das heißt, man geht davon aus, dass Jesus vielleicht sogar schon älter war, vielleicht ein Jahr alt oder zwei Jahre. Und diese Sterndeuter kommen und man erfährt sofort auch, dass die Sterndeuter keine Könige waren, so wie man es oft kennt, und dass sie keinen gewissen Namen hatten, wie die katholische Kirche ihnen die Namen gibt. Die Bibel sagt darüber nichts. Also biblisch gesehen waren es keine Könige. Sie hatten auch keine gewissen Namen, die man jetzt so genau weiß, sondern es waren Sterndeuter. Und Sterndeuter sind früher ganz gewisse heidnische Astrologen gewesen, die die Sterne untersucht haben und quasi ihre mystischen Rituale davon abgeleitet haben, wie quasi ja, die Götter ihnen wohlgesonnen sind, die Zeichen der Zeit zu deuten. Und sie waren, wie die Bibel sagt, wahrscheinlich eher Magier oder eher Weisen, die die Sterne gedeutet haben. Das heißt, hier kommen nicht irgendwelche Könige, sondern hier kommen wahrscheinlich Mystiker, die ein Geheimnis aufdecken wollen, die einen bestimmten Stern gesehen haben. Und ich finde es so krass, dass die Bibel hier gar kein Tamtam drum macht oder hier auch gar nicht, sage ich mal, ängstlich ist, dass hier irgendwelche Magier zu Jesus kommen, sondern es macht einfach deutlich, wie diese Magier in der geistlichen Welt erkannt haben, wer hier auf die Welt gekommen ist. Und dass es nicht so ist, dass sie ein großes Geheimnis drum gemacht hätten. Aber wie kommen diese Weisen aus dem Morgenland da drauf, diesen König der Juden zu suchen? Wie um aller Welt, weil sie wissen, sie machen sich ja auf, um etwas zu finden, um etwas zu suchen. Das heißt, sie mussten schon eine Ahnung gehabt haben, was denn da passieren soll, wenn dieser Stern kommt. Und da gibt es eine Theorie, was so in den Bibelkommentaren, sage ich mal, aufgestellt wird, dass quasi vor 600 Jahren vor Jesu Geburt im babylonischen Exil Daniel an der rechten Hand des Königs war und er, Daniel, über die Weisen von Babel gesetzt wurde. Und da will ich einfach mal Daniel 2, Vers 46 bis 49 lesen. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sedrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Daniel war das Oberhaupt der Weisen in Babel. Und man kann sich das so vorstellen, Daniel wird hier befördert und die Abteilung der Astrologen, der Hexer, der Magier, die sind ihm unterstellt. Und wäre es nicht irgendwie, würde es nicht Sinn machen, dass dieser Daniel vor 600 Jahren, dass er Einfluss hatte auf diese Weisen im Morgenland. Gott ist so souverän, dass er seinen wahren Prophet unter die falschen Propheten sendet. Und ich finde es so cool, dass er Daniel an den dunkelsten Ort, die dunkelste Stunde von Israel da hineinsendet ins Exil und ihn einfach über die Hexenmeister setzt und ihm quasi hier einen Einfluss gibt, der über Jahrhunderte hält. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Daniel durch seine prophetische Sicht und durch seine Weisheit und durch die Gabe, die er bekommen hat, durch die Salbung, die er hatte, dass er ein Lehrer und Mentor für diese Magier war und für diese Mystiker war. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass die Sterndeuter sich aufgemacht haben, um den König der Juden zu suchen. Und für mich zeigt es, dass Daniel ein Vermächtnis hinterlassen hat, dass er weitergegeben hat. Er hat es aufgeschrieben, er hat seine Prophetien aufgeschrieben. Und ich glaube, dass seine Schriften so bekannt waren unter den Weisen im Morgenland, dass sie genau wussten, was sie suchen sollten und wen sie suchen sollten. Diese Schriften, die wir heute lesen über den Messias, waren wahrscheinlich diesen Weisen nicht unbekannt. Und sie sind voller Erwartung, haben sie diese Reise angetreten. Und es war nicht mal so wie wir, wo sagen würden, ja komm, wir setzen uns jetzt in ein gemütliches Auto mit Sitzheizung und fahren vielleicht mal, keine Ahnung, nach Freiburg, eine Stunde weiter hier und gehen mal schön Kaffee trinken. Sondern für die war das eine Reise über mehrere Tage, über mehrere Wochen. Die sind mit Kamelen ausgerückt, mit Schätzen ausgerückt. Das heißt, es war nicht irgendwie für die eine leichtsinnige Reise, sondern die haben sich genau gewusst, auf was sie sich da einlassen. Und sie waren überzeugt davon, wen sie da finden werden und suchen werden. Sie waren vorbereitet. Und jetzt frage ich dich und mich, wenn wir das hören, leben wir in so einer Erwartung? Erkennen wir die Zeichen der Zeit? Sind wir bereit? Bist du bereit? Bist du bereit, dich auf den Weg zu machen, den Messias zu finden? Bist du bereit, deine Geschenke einzupacken, dein Wertvollstes einzupacken und Opfer darzubringen, dem König der Könige? Und bist du bereit, vielleicht in Daniel zu sein, in deinem Umfeld, in deiner Stelle, in deinem Geschäft? Welchen Einfluss hast du auf die Menschen um dich herum? Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, prägen wir unsere Umstände oder prägen die Umstände uns? Bist du jemand, der seine Umstände prägt oder prägen die Umstände dich? Ich weiß nicht, wie Daniel damals gedacht hat, wo er vor diesen Mystikern und Hexenmeistern stand. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, wo er in der Löwengrube saß. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, wo er neben dem König, dem übelsten König der damaligen Zeit gesessen ist. Stellt euch vor, ihr steht da und ihr werdet gesetzt über diese Hexenmeister und ihr steht da als Prophet des Herrn und ihr könnt euch fragen, Gott, es ist unmöglich. Was soll ich hier machen? Gott, was soll ich machen? Was soll ich machen in meinen Umständen? Das ist einfach eine Unmöglichkeit. Oder bist du, Daniel, ein Prophet, der genau da hineinspricht, der genau Einfluss nimmt auf diese Menschen, dass sie sogar nach 600 Jahren den Messias suchen? Und ich will dich fragen, welches Vermächtnis hinterlassen wir? Welche Legacy? Werden die nachkommenden Generationen diesen Messias suchen, weil sie von uns gehört haben, wer dieser Messias ist? Nach wem sollen sie suchen? Nach wem soll die Welt da draußen suchen? Woher sollen sie erkennen, wer dieser Messias ist? Das heißt, Gott ist so souverän, dass er vor 600 Jahren eine Prophetie gibt, diesem Daniel. Und die Mystiker erkennen, dass die Prophetien sich über die Zeit immer wieder mehr und mehr erfüllt haben und sie wissen, dass diese Prophetie über diesen Messias wahr ist, weil es sich bewahrheitet hat. Und wo gehen sie hin? Sie suchen da, wo man einen König findet. Sie gehen in den Palast zu Herodes und sie fragen nach dem König. Und der Herodes, der über Israel oder über Judäa in dieser Zeit herrscht, der findet es nicht so toll. Herodes fühlt sich bedroht, er hatte Angst und er hatte Angst, seine Stellung zu verlieren. Und er wusste nicht, wer ist dieses Baby, wer ist dieser Messias, wer ist dieser König der Juden. Und er ruft ganz Israel zusammen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, alle fragt er, wer ist dieser Messias und wann kommt er, wo muss ich nach ihm suchen. Und die religiösen Leiter der damaligen Zeit, die hatten keinen Plan. Die waren geschockt, dass der Messias da ist. Die waren geschockt, die waren nicht vorbereitet, die wussten nicht, dass er da ist. Die wussten nicht, dass ein Messias geboren wurde. Und diese Weisen aus dem Morgenland stehen da und sagen, ja, wo ist jetzt dieser König? Wir sind die ganze Reise hier, haben wir angetreten, um diesen König zu finden. Wo ist dieser König? Und da kommt diese Bibelstelle in Johannes. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Israeliten haben ihn nicht erkannt. Sie wussten es nicht. Und ich merke, dass Israel, sie hatten kein Interesse an Jesus. Sie haben sich keine Mühe gemacht, ihn zu suchen. Die religiösen Leiter, für die war das egal. Die sind nicht gekommen mit Geschenken und haben ihn angebetet. Keiner erkannte den König der Juden. Und ich habe mich da gefragt, wer wären wir in dieser Geschichte? Wer wärst du? Welche Person in dieser Geschichte wärst du? Wärst du der religiöse Führer, der vielleicht desinteressiert nebendran steht und sagt, ich wusste davon nichts. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mir keine Mühen gemacht. Ich weiß nicht, wie dieser Jesus ist. Oder bist du Herodes, der vielleicht Angst hat, seine Stellung zu verlieren, seine Sicherheiten zu verlieren? Weil was bedeutet es? Was bedeutet es für dich, wenn da ein Messias kommt? Hältst du an deiner Sicherheit fest, an deinem Ego fest? Oder sagst du, ich will diesem König dienen? Ich bin bereit, mein Leben zu verlieren für diesen König. Oder bist du der Sterndeuter, der bereit ist, der voller Erwartung ist, der die Zeichen der Zeit erkennt, dem es nicht zu schade ist, sein Wichtigstes zusammenzupacken und diesen König zu suchen. Diesen König, der in der Futtergrippe liegt. Wer bist du? Wer sind wir? Und da kommt mir dieses Gleichnis von Jesus in den Kopf, wo er sagt, sind wir die, die unsere Öllampen anhaben, die bereit sind, wenn Jesus kommt. Wenn er wiederkommt, sind wir bereit. Ist diese Gemeinde bereit? Bist du bereit? Bist du der Sterndeuter, der auf die Suche geht? Der im Glauben auf diesen Stern schaut und sagt, ich weiß, wen ich da suche und wen ich da finden werde. Die Bibel prophezeit, dass Heiden, dass alle Völker diesen Messias suchen werden und dass sie zu ihm kommen werden. In der Offenbarung 7, 9 bis 10 steht, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Menschenmengen, Völker werden zu diesem Messias kommen. Und Und ich glaube, dass es eine prophetische Botschaft an uns und an diese Welt ist, dass das Weisen aus dem Morgenland kommen, dass die Heiden kommen, um diesen König der Könige zu finden. Ich muss schnell machen. Wir haben noch ein Special nach der Predigt. Sie machen sich auf, um diesen Messias zu suchen und zu finden. Alle Völker und Nationen machen sich auf. Und geleitet werden sie von einem Stern, der da aufstrahlt und ihnen die Richtung weist. In der dunkelsten Stunde weist ein Stern ihnen die Richtung. Und für mich war die Frage, was weist mir die Richtung? Was weist dir die Richtung? Auf was schaust du in der dunkelsten Stunde? Jesaja 60, Vers 3 heißt's: Und Nationen werden zu deinem Licht gehen und Könige zu deinem strahlenden Lichtglanz. Nationen werden sich zu diesem Licht wenden, zu diesem Stern, der ihnen die Richtung weist. Jesus sagt von sich in Johannes 8, Vers 12: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 1, Vers 5 sagt: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was bedeutet es für uns? In deiner dunkelsten Stunde, in der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte, in unserer Zeit, wo alles ungewiss ist, wo du nicht weißt, wird mein Geld morgen noch was wert sein? Wo geht unser Land hin? Was passiert in den Nachbarländern? Frage ich dich. Schauen wir auf das Licht. Denn das Licht scheint und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 1, Vers 9 sagt: Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und ich glaube, dass das Licht Gottes uns erleuchten möchte. Und ich glaube, wir stehen vor der Entscheidung als die Sterndeuter quasi, die sich aufmachen, um diesem Licht zu folgen. Glauben wir dieser Botschaft? Glauben wir dieser Botschaft? Folgen wir diesem Licht? Folgst du? Folgen wir diesem Licht? Und sind wir bereit, ein Leben in diesem Licht zu leben? Und bist du bereit, zu diesem Licht zu werden? Ich will dir einen Bibelvers vorlesen, für dich, prophetisch gesehen, weil ich glaube, dass Gott das zu dir und mir spricht, vor allem in dieser Zeit. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und das Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mache dich auf. Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mach dich auf. Mach dich auf. Das Licht kommt. Werde Licht. Matthäus 5, Vers 14 sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Epheser 5, Vers 8 sagt, denn ihr wart früher Finsternis, nun seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wenn du und ich uns fragen, was in dieser dunklen Zeit, in deiner hoffnungslosen Umständen, was dir Hoffnung geben kann oder was dieser Welt Hoffnung geben soll, dann verstehe, dass da ein Licht scheint und dass Gott dich als Licht sendet. Denn woher soll die Welt erkennen, wer das Licht ist, wenn es nicht an uns erkennt? Diese Sterndeuter kamen mit Geschenken. Und sie kamen mit nicht nur irgendwelchen Geschenken, sie kamen mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Propheten sagen das voraus, dass sie mit diesen Geschenken kommen würden. Und ich glaube, dass Gold etwas sehr Wertvolles schon damals war und dass Gold eigentlich für Könige war, für Paläste. Könige besaßen viel Gold. Weihrauch und Myrrhe waren Substanzen, die medizinischen Wert hatten. Aber sie waren auch Gaben, die man Göttern geopfert hat. Damals im Tempel stieg Weihrauch auf. Es war Räucherwerk für Opfergaben. Und ich glaube, dass diese Gaben eine ganz bestimmte prophetische Bedeutung zeigen, wer Jesus sein wird. Sie sagen, er wird König sein. Sie bringen Gold. Sie legen Gold vor ihm nieder. Und sie geben ihr Wertvollstes für diesen König. Und sie bringen Weihrauch und Myrrhe als ein Zeichen, dass er sterben wird für diese Welt. Dass er ein Opfer sein wird. Ein wohlriechendes Opfer. Und sie weisen darauf hin, auf Jesu Bestimmung, dass dieser Jesus geboren wird, um zu sterben. Um für uns zu sterben. Um für dich und mich zu sterben. Und ich frage mich oft, welche Liebe könnte Gott uns erweisen? Welches Kostbarste könnte Gott dir und mir geben? Er könnte für dich einen Stern erschaffen und dir einen Stern geben mit deinem Namen drauf. Er könnte dir einen Planet geben. Er könnte dir eine Galaxie geben. Aber das alles wäre für Gott nichts. Gott kann in einem Atemhauch eine Welt erschaffen. Er kann in einem Funken einen Mensch erschaffen. Aber all das ist noch nicht genug für dich und mich. Er sagt, er gibt sein Wertvollstes und er lässt sich was kosten. Er gibt sich selber seinen eigenen Sohn. Er gibt seinen eigenen Sohn und sagt, das ist das Wertvollste, was ich habe. Ich gebe mich selber. Und ich frage mich heute, was ist dein Wertvollstes? Was willst du diesem König geben? Was willst du ihm geben, wenn du an dieser Krippe stehst? Was willst du ihm geben und ihm hinlegen? Was ist dein Geschenk? Und ich glaube, wir brauchen nicht in die Ferne zu ziehen, um diesen König zu finden. Ich glaube, dass dieser König heute Morgen hier ist. Dass dieser König an jedem Tag zur Verfügung steht. Und dass er nicht weit weg ist. Du brauchst keine tausende Kilometer zu reisen wie die Sterndeuter. Er ist genau hier. Und er hat seinen Sohn gesandt, um dich zu finden. Um dich zu suchen und zu finden. Und ist die Frage, ob du dich ihm entgegenstreckst und sagst, ja, ich will dich finden. Ich fasse zusammen, nehmt es mit, Gottes Licht ist uns erschienen, Gottes Licht scheint in der Finsternis. Das Gottes Licht ist dir und mir erschienen. Machst du dich auf, in diesem Licht zu leben, dieses Licht zu suchen? Und bist du bereit, ein Licht zu sein in deinen Umständen, wie Daniel? Bist du bereit, dieses Licht zu sein in den dunkelsten Stunden, in den Hoffnungslosigkeiten, in den Momenten, wo deine Familie, deine Lieben um dich rumsitzen, deine Kollegen und sagen, ich habe keine Hoffnung mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe die Diagnose, ich habe das und das Problem. Bist du ein Licht, das da scheint? Denn unser Licht ist aufgegangen. Dein Licht ist aufgegangen. Lasst uns mal aufstehen. Ich will uns noch einmal diesen Vers lesen aus Jesaja 60, Vers 1. Und nimm das für dich, für diese Weihnachtszeit, für dich in dieser Zeit. Mach dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, die Finsternis bedeckt die Welt. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mach dich auf und werde Licht. Jesus, wir kommen zu dir, das einzig wahre Licht dieser Welt. Wir schauen auf dich, wir konzentrieren uns und fokussieren uns auf dich, Jesus. Du bist das Licht der Welt. Und so legen wir dir alles hin, was wir sind. All unsere Reichtümer, unsere Gaben, unser Gold, unsere Anbetung, unser Weihrauch, wir legen dir alles hin, Jesus. Du bist der König der Könige. Du bist das Licht der Welt. Ich segne euch mit Mut, mit Kraft und mit diesem Licht, dass wir ein Licht sind in allen Umständen, dass du Hoffnung hast, da wo es keine Hoffnung gibt. Ich segne dich mit der Hoffnung, mit dem Mut und mit der Kühnheit, an das zu glauben, an die Botschaft zu glauben und dafür einzustehen, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der Messias ist. Danke, Jesus. Segne jeden Einzelnen hier mit deinem Licht, Jesus. Amen.
Ja, vielen Dank, Sam, für die tolle Predigt. Wir haben jetzt passend zum